Herzlich willkommen zum Podcast Physiotherapie. Hier besprechen wir Inhalte aus der Physiotherapieausbildung. Doch bevor wir eintauchen, ist es wichtig zu betonen, dass trotz meiner Bemühungen um Genauigkeit und Richtigkeit ich keine Garantie über die besprochenen Inhalte in dieser Folge übernehme. Daher ermutige ich dich, kritisch zu denken und auch eigene Recherche anzustellen, wenn dir etwas Spanisch vorkommt oder du es etwas anders aus der Ausbildung kennst. Und jetzt lass uns loslegen. Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute soll es um das Atemsystem, die Lunge und dessen Anatomie gehen. Ich wünsche viel Spaß beim Anhören und nun, let's go. Wir beginnen mit dem Atemtrakt, also den oberen und unteren Luftwegen. Wenn ich vom Atemtrakt spreche, dann befinden wir uns anatomisch im Bereich von Kopf bis Brustkorb. Der obere Luftweg führt von der Nase mit ihren Nasenhöhlen und Nasennebenhöhlen über den Rachen zum Kehlkopf. Der untere Luftweg beginnt ab dem Kehlkopf und wird von der Luftröhre und dem Bronchialbaum gebildet, an dem am Ende noch die Alveolen zu finden sind. Der Atemtrakt dient dem Transport der Luft, als auch in den Alveolen dem Gasaustausch. Die Nase bringt noch die Funktionen Aufwärmen, Befeuchten und Reinigen der Atemluft mit hinzu. Bis auf wenige Ausnahmen ist der Atemtrakt mit Flimmerepithelzellen ausgekleidet. Diese Flimmerepithelzellen besitzen sogenannte Flimmerhärchen, in Klammern Kinozilien, und bewegen sich wie eine Laola-Welle kontinuierlich auf der Stelle und transportieren den Schleim Richtung Rachen. Diese Flimmerhärchen sind in Schleim eingebettet, welche von Becherzellen produziert wird, und an diesem Schleim bleiben Staub und Pathogene dran hängen und werden per Laola-Bewegung Richtung Rachen transportiert, wo der Schleim über den Magen oder über das Ausspucken entfernt wird. Schauen wir uns jedoch den Aufbau der oberen und unteren Luftwege genauer an. Die Nase bildet den Beginn der Luftwege. Sie ist mit Flimmerepithel und Nasenhaaren ausgestattet und ist gut durchblutet. Ihre Funktion ist das Aufwärmen, Filtrieren und Befeuchten der Atemluft. Als Nebenfunktion erfüllt die Nase noch das Riechen und dient als Resonanzraum für die Stimmbildung. Als nächstes haben wir den Rachen, der in Fachsprache Pharynx genannt wird. Dieser führt die Luft weiter zum Kehlkopf. Der Kehlkopf wird Larynx genannt. Er trennt die Luftröhre und die Speiseröhre voneinander, indem er beim Schluckvorgang einen Deckel über die Luftröhre legt, um ein Verschlucken in Klammern Aspiration zu verhindern. Außerdem befindet sich als Teil des Kehlkopfs auch der Adamsapfel wieder, welcher von außen mit den Händen zu tasten ist, als auch die Stimmbänder, die im Inneren des Kehlkopfs aufgespannt sind. Das war's mit den oberen Luftwegen, kommen wir nun zur genaueren Betrachtung der unteren Luftwege. Die Luftröhre, welche auch als Trachea bekannt ist, ist ca. 11 cm lang, trägt 16 bis 20 hufeisenförmige Knorpelschwangen, die für Stabilität beim Atmen sorgen, und ist im Inneren mit den uns schon bekannten Flimmerepithel ausgekleidet. Zwischen den Flimmerepithelzellen sitzen in regelmäßigen Abständen die schleimproduzierenden Becherzellen bei. Am unteren Ende zweigt die Trachea sich auf in die zwei Hauptbronchien. Diese Aufzweigung nennt sich Bifurcatio Tracheae. Ab hier beginnt der Bronchialbaum und somit auch die Lunge. Die zwei Hauptbronchien ziehen mit den Gefäßen, in Klammern Arterien und Venen, und Nerven über den Lungenhillus in die Lunge ein. Der Lungenhillus ist sozusagen die Eintrittspforte der Lunge. Die zwei Hauptbronchien zweigen sich innerhalb der Lunge in die Lappenbronchien auf. Von diesen Abzweigungen haben wir auf der linken Seite 2 und auf der rechten Seite 3. Diese wiederum spalten sich weiter in die Segmentbronchien auf, links 9, rechts 10. Die Segmentbronchien spalten sich in die Bronchioli terminalis. Die Bronchioli terminalis stellen das Ende des Flimmerepithels dar. Alles, was danach folgt, ist nur noch mit normalen Epithelzellen ausgekleidet, welche keine Flimmerhärchen mehr besitzen. Die Bronchioli terminalis zweigen sich weiter in die Bronchioli respiratorii auf, welche den Beginn des Gasaustauschs darstellen. Und diese wiederum führen über die Ductuli alveolaris zu den Alveolen, wo der Gasaustausch hauptsächlich stattfindet. Die Alveolen sind traubenförmig und bestehen aus den Pneumozyten Typ 1 und 2. Typ 1 liegt zu 95% vor und ist für den Gasaustausch zuständig. Typ 2 liegt mit 5% vor und hat die Aufgabe, den Surfactant zu bilden. Der Surfactant überzieht die innere Oberfläche der Alveole und setzt dort die Oberflächenspannung herab, um ein Zusammenfallen der Alveole zu vermeiden. Ebenso in der Alveole noch vorzufinden sind die Alveolarmakrophagen. Diese sind eingewanderte Immunfresszellen, welche uns vor Eindringlingen schützen wie Viren und Bakterien, aber auch Fremdpartikeln. Kommen wir als nächstes nun zur Lunge. Von außen betrachtet, also dem Bronchialbaum aufliegend, befindet sich elastisches Bindegewebe, welches die äußere Form der Lunge ergibt und der Lunge Elastizität gibt. Die Lunge wird von außen in einen linken und rechten Lungenflügel eingeteilt. Der linke Lungenflügel ist in zwei Lappen unterteilt, einem oberen Lappen in Klammern Lobus superior und einem unteren Lappen in Klammern Lobus inferior. Getrennt sind der obere und untere Lappen durch einen Spaltraum, die Fissura obliqua, in Klammer schräg verlaufender Spalt. Der rechte Lungenflügel ist in drei Lappen unterteilt, einem oberen Lobus superior, einem mittleren Lobus medius und einem unteren Lobus inferior. Diesmal haben wir aufgrund der drei Lappen zwei Spalträume. Zwischen dem oberen und mittleren Lappen ist die Fissura horizontalis, verläuft also gerade rüber. Zwischen mittleren und unteren Lappen ist die Fissura obliqua, verläuft also wie auf der linken Seite quer. Der Grund, weshalb links nur zwei und rechts drei Lappen vorhanden sind, ist, weil auf der linken Seite das Herz seinen Platz hat. Ebenso ist der linke Hauptbronchus auch weniger steil durch das Herz. Daher fallen verschluckte Gegenstände meistens in die rechte Lunge, da hier der Hauptbronchus steiler verläuft. Schauen wir uns nun die Blutversorgung der Lunge an. Um den Bronchialbaum herum stängeln sich Arterien und Venen für den Gasaustausch. Die Arteria pulmonalis führt vom rechten Herzen zu den Alveolen hin, um dort frischen Sauerstoff aufzunehmen, und die Vena pulmonalis führt weg von den Alveolen zurück zum Herzen, jedoch zum linken Herzen, um das frische, sauerstoffreiche Blut im Körper zu verteilen. Bedeutet, Arteria und Vena pulmonalis sind nur für den Gasaustausch gedacht. Ebenso ist die Arteria pulmonalis die einzige Arterie im Körper, die sauerstoffarmes Blut führt. Gleichzeitig ist die Vena pulmonalis die einzige Vene, die sauerstoffreiches Blut führt. Das Lungengewebe selbst, also Bronchialbaum und elastisches Bindegewebe, wird aus Abzweigung der Aorta versorgt, den sogenannten Rami bronchialis. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch das Brustfell an. Um jeden einzelnen Lungenflügel herum befindet sich jeweils das Brustfell, auch Pleura genannt. Das Brustfell setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Erstens das Lungenfell, auch Pleura visceralis, welches dem Lungengewebe anliegt. Und zweitens das Rippenfell, auch Pleura parietalis, welches von innen den Rippen anliegt. Beide sind miteinander verbunden, tragen jedoch einen Spalt dazwischen, den man Pleuraspalt nennt. Dieser Spalt ist mit Flüssigkeit gefüllt, was für ein reibungsloses Bewegen gegeneinander sorgt. Das Brustfell hat daher die Aufgabe bekommen, die Lunge im Brustkorb zu befestigen und aufzuspannen. Dadurch folgt die Lunge dem Brustkorb und der Ein- und Ausatmung. Und somit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut!